Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern und Alex Troika.
Buenas noches, oder wenn ihr das hört, buenos dias. Bei uns ist jedenfalls hier Montagabend nach einem actionreichen Wochenende. Ich war bei 3 der 4 Spiele in Madrid dabei, aber das Wochenende hatte ja auch noch ein bisschen mehr zu bieten. 3 Kreuzbandrisse zu bieten und einen mehr oder weniger schweren Fehler vom Videoschiedsrichter. Aber das alles, calma, paso a paso. Jetzt erstmal gute Nacht, Alex.
Ja, verspätete Aufnahme. Zeit lag natürlich an dir mal wieder, nicht an mir. Logisch. Nee, du kamst aus Madrid zurück. Mhm. Mal wieder umständliche Anreise, denn es gibt ja keine Direktflüge Madrid-Nürnberg. Also musstest nicht du mehr. Was um 4 Uhr aufstehen, um 6 Uhr Flugzeug und dann nach München und von München mit dem Zug. Und dann gibt es natürlich auch viele familiäre Dinge, die man erledigen muss. Deswegen nehmen wir hier erst Montagabend statt sonst Montagmorgen oder Vormittag auf. Also sorry dafür. Ein bisschen Verspätung, liebe Hörerinnen und Hörer, aber dafür quatschen wir jetzt schön über den Spieltag.
Jetzt mit voller Power natürlich und mein Lewis-Akku wieder ein bisschen aufgeladen. Ja, war schon wichtig da jetzt natürlich erstmal. Und ich hatte eigentlich gedacht, vielleicht gehofft, haben wir heute noch einen Abend, ein Montagsspiel. Aber nee, ist ja Länderspielpause. Das sind ja dann immer die letzten Spiele am Sonntagabend. Und das eine Sonntagabendspiel hatte es ja auch noch ein bisschen in sich. Also das werden wir heute auch natürlich nach und nach alles abhandeln. Wir haben auch Nachrichten bekommen von Sarah, vom Hassan. Dankeschön dafür schon mal. Aber ich würde erstmal locker anfangen, so, noch so nach meinem Madrid Trip. Wie oft warst du neidisch oder hast du gedacht, ah, ich gucke jetzt nicht noch weiter die Storys von Nils an, oder?
Ja, ich war erstmal überrascht, tatsächlich, wie häufig du in diesem Bernabeu warst. Also scheinbar jeden Tag, das war wirklich mein Empfinden, dass du jeden Tag im Bernabeu warst, weil du immer zur Brauerei bist, um Bier zu trinken. Stimmt das?
Nicht nur. Da kann man auch gut arbeiten, aber auch wirklich gut selbstgebrautes Bernabeu-Bier trinken.
Also es gibt offenbar im Bernabeu eine eigene Brauerei, das habe ich durch deine Stories erfahren. Und ich habe erfahren, dass du da wirklich gefühlt jeden Tag dort warst. Zum vermeintlichen Arbeiten in An- und Abführung.
Ja, war, glaube ich, wirklich jeden Tag, zumindest mal vorm und am Bernabeu, ne, immer noch ein Video gemacht, wie gerade die Baustelle hier ist. Gibt es auch auf unserem YouTube-Kanal. Und dann erstmal langgelaufen an dieser Brauerei. Das ist halt von Mau wie ein Restaurant, aber Mau hat halt wirklich da drin so ein paar Kessel und die brauen da Bier. Und dann erst so gedacht, das wird bestimmt mal nett. Und dann irgendwie am Abend schreibt mich so ein Fan, so ein Kollege, so, Nils, wir waren da drin, musst du auch rein. Und hab mir gedacht, ja, ist bestimmt ganz nett. Und dann bin ich da rein und das war einfach fast noch umwerfender, als ich das erste Mal dann im Bernabeu wieder war und den Videoring oben das erste Mal gesehen habe. Ich war jetzt auch fast ein halbes Jahr nicht mehr da. Also es ist das Ding, diese Plaza Mau, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Da gibt es auch bei Real Total haben wir noch so ein Reel gebastelt und so weiter. Das war schon ganz cool. Natürlich auch sonst ein paar Bernabeu Eindrücke und wenn man schon in Madrid ist, dann ist das jetzt nicht so schlimm, irgendwie jeden Tag mal zumindest dran vorbeizulaufen und dann auch irgendwie noch einen neuen Kollegen kennengelernt, getroffen, den Dimitri, haben vielleicht auch ein paar Leute auf Social Media gesehen, da haben wir jetzt noch einen neuen, jemanden, der uns auf Social Media hilft. Also da, es gab schon auch Gründe, immer mal wieder vorbeizuschauen, ne? Nicht nur zum, um eine Kanya zu trinken und hier die Tiki-Taka-Patch und Einnahmen sind ja Kanyas dazu verballern. Aber trotzdem auch danke dafür.
Aber auch das hast du gemacht, höre ich daraus.
Ja, zwei sind sogar 2,50 gewesen auch da, die selbstfabrizierte Kanya.
Das hat gepasst. Hat gut
gepasst. Hätte ich auch noch machen müssen für
Tiki-Taka. Ja, also wer unterstützen will, hier patreon.com/Tiki-Taka-Podcast, da könnt ihr Nils Geld spenden, damit er Bier trinken kann im Bernabeu. Offenbar.
Immerhin, der Cortado kostet auch 2,50, also auch ein bisschen Kaffee 2,50. Es ist jetzt nicht nur das Bier das günstigste.
Aber verstehe ich das richtig? Schön. Das ist eine Brauerei-Restaurant im Bernabeu, aber zugänglich für jedermann, ne?
Also außer an Spieltagen.
Halt immer offen, kannst du einfach rein und du siehst den Rasen dann von...
Die haben da mit Fenstern und dann hinten sogar noch eine Terrasse, wo da, also an Spieltagen sind dann natürlich Gäste und Mitarbeiter und so weiter, VIP ein bisschen und da haben die dann auch noch so ein bisschen Terrassen ähnlich, wo sie dann alle ihre Sitzplätze haben und da kann man überall ein bisschen rumlaufen, hat Blick aufs Spielfeld. Wir waren dann gestern noch da und haben ein bisschen gesehen, wie das Spielfeld hin und her so gefahren ist und so und kann jeder rein ohne Reservierung. Es macht immer 12 Uhr mittags auf bis nachts um 1, jeden Tag im Jahr, würde ich mal sagen, und das ist ja auch so ein bisschen Plan und Ziel von anderen Gaststätten, Lokalitäten im Bernabeu auch, dass du da oben noch die Bar hast, hier den Chinesen und da noch so diese Puerta 57, war auch früher schon ein Restaurant, die einfach das ganze Jahr über aufhaben, wo du noch abends, ob du da nur für einen Sundowner hingehst oder wie ich da 6 Stunden zum Arbeiten auf dem Sofa, gutes WLAN auch, ist dann wurscht, aber da, auch so will ja Real Madrid will ja das Bernabeu Geld einnehmen, indem die Leute einfach so hingehen zum Essen, Trinken. Einfach nur und nicht nur irgendwie, nicht nur für die Tour, die auch ein bisschen Geld kostet.
Haben sie bei dir offenbar schon geschafft, ne?
Ja. Hab ich schon während der, wir haben viele Umbauvideos bei Real Total gemacht. Ich glaube, das war jetzt das achte. Und ich habe, glaube ich, immer gesagt, ja, ich werde hier irgendwann viel Geld lassen, glaube ich, wenn das alles fertig ist, die Bars. Und das ist jetzt immer noch nicht ganz fertig. Sprich, oben dieser Skywalk, wo dann wirklich die vielen Bars und Restaurants noch mehr sein werden. Das ist noch immer nicht öffentlich zugänglich, auch wenn da jetzt schon teilweise Amazon Prime oben mal gefilmt hat. Also, wenn jetzt die Frage ist, und ist jetzt Bender Bio fertig? Nee, noch nicht. Irgendwie immer noch nicht so richtig final und der Namenszug oder Schriftzug ist noch immer nicht richtig dran und die Animation, von dem sie da Antor auf der Fassade, auch noch nicht, aber da gibt es ja auch noch ein paar andere Themen mit den Nachbarn, da sieht man auch ein paar Banner von wegen Concierto Snow und so weiter, was da so hängt da. Das wird, glaube ich, noch eine Weile gehen, bis da dann wieder die Konzerte sind und es gibt ja eh noch den Umbau der Metrostation, das läuft an, es wurde angefangen, eine neue Tiefgarage zu graben, da dann aber durch Protest der Nachbarn teilweise auch zurecht, weil dann irgendwo eine andere Wand gebröckelt hat, eine Tiefgaragenwand, musste das Loch dann wieder zugeschüttet werden. Also das ist alles noch so ein bisschen hin und her. Und da sind jetzt aber erstmal Konzerte ausgesetzt, aber Spiele sind natürlich trotzdem normal und auch bombastisch und ja, ist schon, ist einiges los, lohnt sich da, hat sich auf jeden Fall gelohnt, da mal wieder gewesen zu sein.
Übrigens ein Jahr in etwa haben sie noch Zeit, um ihr Stadion endgültig fertig zu setzen, zu machen, denn dann kommt die NFL nach Madrid.
Stimmt, ja, ja, das ist ein guter Punkt.
Habe ich jetzt die Woche gelesen, ja. Ist irgendwie ein bisschen in mir vorbei. Erstmalig, ne, in München war sie ja jetzt, die NFL, ja. Schon zum vierten Mal und in London sind sie ja gefühlt jedes Jahr. Aber die kommt erstmals nach Spanien in Madrid im Bernabeu im Jahr 2024, also wahrscheinlich im Herbst dann zwischen, was ist es, September und November, schätze ich mal. Also bis dahin dürfen sie sich gern beeilen, um ihr Stadion fertig zu machen, denn man weiß ja, bei der NFL ist das natürlich wichtig, dass das ein 5-Sterne-Venue ist mit allem drum und dran und da haben sie das Bernabeu auserkoren in einer Abmachung mit Real Madrid und deswegen, ja.
Das ist es innen schon auf jeden Fall und wie gesagt, der Videoring haut einen um und der Sitzkomfort ist da und WLAN funktioniert und die logistischen Wege und Getränke. Es gibt keine Plumpsklos mehr, wie noch während der Umbauphase, hier und da vielleicht nur ein bisschen Spritzbeton, aber es könnte ja auch Absicht sein. An der Außenfassade wurde auch ein bisschen gearbeitet, dass es hier und da engere Abstände gibt. Also es ist schon auf jeden Fall geworden und ich meine, Taylor Swift war ja trotzdem da und andere krasse Konzerte von Dookie und anderen Künstlern, die ich gar nicht so kenne, Carol G und so weiter. Also es ist schon mittlerweile längst keine Baustelle mehr, nur halt, wie gesagt, es ist noch nicht so ein paar Details hier, fehlen noch da und die Sky war halt bisher nur für Medien zugänglich, aber ich glaube dann in einem Jahr, wenn die NFL, wer auch immer dann, welche beiden Teams da zu Gast sind, glaube ich, ist das dann nochmal ein Next Level, wenn auch vielleicht nicht die Metrostation, das dauert eh noch mit der Metrostation, die soll ja dann auch eine direkte Anbindung an den Flughafen haben und noch größer werden und Tiefgarage wird dann auch noch nicht da sein, aber das Bernabéu wäre schon jetzt auch schon theoretisch NFL würdig und vielleicht auch schon WM 2030 final würdig, aber auch das ist ja noch nicht, noch ein offenes Thema. So war das für mich schön. Ich war auch noch bei ein paar anderen Spielen. Das können wir so nach und nach besprechen. Wir können ja erstmal so, um langsam sportlich zu werden. Mit dem Freitagsspiel können wir nicht anfangen, weil das habe ich verpasst. Ich hatte ja gesagt, es waren 4 Spiele am Wochenende in Madrid. Eigentlich perfekt gelegen alle, nur während Rayo Vallecano gegen Las Palmas gespielt hat, da hat die Castilla von Real Madrid gespielt. Und da musste ich in Anführungszeichen hin, habe dann danach auch noch Raúl eine schöne Frage gestellt über Jesús Fortea, von wegen, dass der Club da entscheidet, in welcher Mannschaft er spielt. Okay, konnte jetzt ein Raúl zum Beispiel nicht sagen, den Rechtsverteidiger wollen wir jetzt haben. Der hat ja immer noch kein Castilla-Debüt und wahrscheinlich wird er eher für die erste Mannschaft demnächst debütieren. Anderes Thema, kommen wir gleich zu. Ja, Rayo gegen Las Palmas, 1-3, Diego Martinez, neuer Trainer von Las Palmas, 4 Spiele, 3 Siege und da war noch diese eine komische Niederlage gegen Atletico dabei, da kannst du mal verlieren, aber einfach mal 9 Punkte geholt, nachdem die vorher, keine Ahnung, ein halbes Jahr oder so ganz ohne Sieg geblieben sind. Das ist mal ein Trainereffekt.
Das ist mal ein Trainerwechseleffekt, ne? Wahnsinn, ja. ich glaube bei Rayo, das war so ein typisches La-Liga-Spiel zwischen zwei Teams, die da im Mittelfeld oder weiter unten im unteren Drittel stecken. Das kann in jede Richtung gehen und meistens gehen sie dann 1-0 oder 1-1 aus. Ich glaube 2 Standardtore hat Las Palmas geschossen, hilft dir dann natürlich gleich in Führung zu gehen mit einem Kopfball und das andere Standardtor war ein Kopfball-Eigentor von Aridane, glaube ich. Also ich will jetzt nicht sagen, hatten sie Glück beim Sieg, aber klar, ein Kopfball-Eigentor, dass du da reinwuchtest ins eigene Netz, passiert jetzt auch nicht jeden Tag. Also der Spielverlauf meinte es gut mit Las Palmas in einem ansonsten, glaube ich, doch recht ausgeglichenen Spiel. Aber ja, mit dem neuen Trainer hast du auch neues Quäntchen Glück auf deiner Seite offenbar. So dass du so ein Spiel dann auch gewinnst und sie sind jetzt erstmals nicht mehr auf den letzten 3 Abstiegsrängen, ne? Las Palmas.
Ja, krass. Ja. das sieht schon mal anders aus da. Platz 16, 12 Punkte. Allerdings natürlich auch Espanyol hat ein Spiel weniger, weil jetzt auch das zweite Valencia-Spiel am Wochenende abgesagt wurde. Valencia sogar zwei Spiele weniger als Tabellenletzter. Also ein bisschen natürlich verzerrt die Tabelle, wenn jetzt beide diese Spiele, ach, das geht gar nicht, beide das Spiel gewinnen, dann wäre jetzt Las Palmas wieder unten drin. Egal. Ja, das nur dazu, ich bin, weil Rayo hat da jetzt mal James gespielt, aber da gibt es jetzt auch schon wieder Gerüchte, dass der jetzt doch vielleicht wieder flüchten will im Winter, aber ich glaube, der ist doch irgendwie nicht so happy, wie man sich das vielleicht gedacht hat oder wurde noch nicht so eingesetzt und er wurde immerhin eingewechselt noch, naja, aber da habt ihr mal gehört, da gibt es Gerüchte, dass vielleicht James schon wieder gehen will, nachdem er da jetzt noch nicht so eingeschlagen ist, wie vielleicht einst ein Falcao. Und ja, dann kommen wir gleich zum Samstagmittag, Samstagnachmittagsspiel. Kann ich erstmal sagen, das ist schon auch mal nett, wenn man nach irgendwie 12 Mal Spielen um 21 Uhr auch mal so ein Spiel hat. Man hat auch eine ganz andere Atmosphäre rund ums Stadion. Viele Familien, viele Kinder, Frauen, das war schon mal cool. Man hat das auch, ich glaube, so diese Spielerdurchsage, habe ich selten so laut erlebt, wenn so die Spieler nach und nach durchgesagt werden. Da hat man einfach gemerkt, das sind viele Kids da und vielleicht der Tourismusanteil ein bisschen geringer, auch wenn ich viele coole Leute getroffen, kennengelernt habe. Und so, ja, war das erstmal von der, wie sagt man, Ausgangslage, eine nette Ausgangslage für Real Madrid bei dem Spiel gegen Osasuna. Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, ne, Osasuna nicht so schlecht drauf, hatten ja auch nicht ganz umsonst Barca bisher die einzigen Punkte der Saison abgenommen, aber am Ende steht dann 4-0 und das auch nicht ganz unverdient. Osasuna ja schwach, trotzdem auch eklig gewesen, viele Zweikämpfe, Fouls, vielleicht auch nicht ganz zufällig, 3 Verletzungen da bei Real Madrid, aber ja, erstmal hat Real Madrid da so diesen kleinen erhofften Befreiungsschlag dafür gesorgt, nachdem es ja in der Champions League auch nicht ganz so rund lief, ne? Da war ich auch gegen Milan dabei, das war nicht so schön, da gab es zu Recht viele Pfiffe, aber jetzt zumindest mal wieder da zurück in die Spur gefunden, Vinicius bewiesen, dass er eigentlich natürlich der verdiente Ballon d'Or gewesen wäre, anderes Thema. Also ja, für mich ein netter Nachmittag da schon mal.
Ja, von Osasuna hätte man sich natürlich ein bisschen mehr erwartet, die waren und sind ja Tabellenfünfter, also trotz Niederlage auf Tabellenplatz 5 geblieben. Noch, ja. Weil ja die anderen ja auch nicht so gewonnen haben, aber da irgendwie mehr Gegenwehr oder eine bessere Defensive erwartet, weil sie ja doch gut drauf sind in der Saison oder das Überraschungsteam schlechthin vielleicht mit Mallorca, ne, in den Top Ten, ich glaube, das kann man schon so sagen. Von daher hatte ich mir einfach ein bisschen mehr Gegenwehr erwartet, auch wenn man weiß, Osasuna hat, glaube ich, von seinen, wie viele Punkte sind es? 21 Punkte, ich glaube 16 oder so zu Hause geholt oder 17 sogar, also sind ultra heimstark und auswärts geht immer nicht so viel, aber einfach nicht so 0-4, wo du ja so lasch verteidigst, also war ja wirklich, das war ja, Defensivleistung war ja bodenlos von Osasuna, von daher bequemer, lockerer, leichter Sieg, gut für Real, ne, für ihr Selbstvertrauen vor der Länderspielpause, dass man dann nicht wieder mit einem Nackenschlag reingeht, wenn man so möchte, nach zwei Blamagen im Bernabeu. War es, glaube ich, auch ein bisschen dankbar, dass sie gleich wieder das Heimspiel hatten. Ne? 3 Heimspiele im Bernabeu, ja so gesehen in Folge, weil ja Valencia ausgefallen ist. Yep. Und so konnten sie die Milan-Schmach, die ja, glaube ich, schon eine ziemliche Schmach war, gleich wieder gut machen. Ich glaube, es wäre nicht ganz so leicht gewesen, wenn sie in Osasuna gespielt hätten. Oder, was weiß ich, bei Betis, in Girona, auf Mallorca, wherever. Ne? Einfach mal wieder ein Heimspiel und dann gegen einen ja, zu laschen, schwachen Gegner, glaube ich, das hat Real schon gut getan. Und haben sie auch gut ausgenutzt dann.
Ja, ja, das war auf jeden Fall wichtig, sonst wären jetzt einfach 2 Wochen noch mehr Krise und jeden Tag Headlines wie Ancelotti raus, bla gewesen. So sieht das jetzt in der Tabelle schon wieder ein bisschen besser aus und natürlich dann auch endlich so Bellinghams Knoten ein bisschen geplatzt, ne, Vinicius mal wieder ein Hattrick wie schon gegen Dortmund, also der ist einfach super drauf und hast natürlich auch trotzdem, also Osasuna hat man stärker erwartet, aber Real Madrid schon auch viel Druck und Spielfreude dabei gewesen, das Schüsse aufs Torverhältnis 8-0, ja, das war irgendwie, hat man sich schon gedacht, dass ein Saragossa und Budimir in Topform da irgendwie mehr anstellen, aber haben auch Rüdiger und Co. ganz gut wegverteidigt, trotz eben ziemlich vieler Umstellungen, also eben schon angesprochen, Verletzung, wie war das, 19. Minute, Rodrigo muss raus, der war erst frisch zurückgekehrt, also da die Vermutung, ja, der wurde zu früh wieder eingesetzt, jetzt wieder Muskelverletzung, auch wenn es nur 4 bis 6 Wochen werden, okay, dann, 26. Minute auf einmal irgendwas war da im Strafraum, man sieht gleich, wie Rüdiger wedelt, Mediziner herkommen, ja, ist einfach wieder Eder Militao liegen geblieben. Danach, nach dem Spiel schnell die Hiobsbotschaft, tatsächlich wieder Kreuzbandriss, absoluter Wahnsinn, nachdem der auch erst vor einem halben Jahr nicht ganz zurückgekehrt ist auf den Platz. Lukas Vazquez vor der Halbzeitpause auch noch in den Adduktoren reingezogen, konnte dann noch zumindest bis Halbzeitpause zu Ende spielen, aber auch der ist jetzt erstmal 4 Wochen raus, also das ist 3 Verletzungen in einer Halbzeit so gesehen, das ja, brauche ich jetzt auch nicht so schön. Wie gesagt, das Spiel war 4-0 und für mich ja das 100. Mal Bernabeu, also da ein nettes Jubiläum, aber das hätte ich jetzt auch so nicht gebraucht. Und über allem steht da natürlich so eine krasse Verletzung schon wieder bei einem Eder Militao. Ja, mal davon abgesehen, dass es sportlich jetzt richtig wehtut, ne, Innenverteidigung dünn aufgestellt, extrem, aber dann generell auch für den Spieler selbst, der sich gerade erst zurückgekämpft hat, der auch selbst eher ein sehr emotionaler Typ ist, der ist, glaube ich, da jetzt richtig fertig und das tut einem schon hart leid, das da so zu sehen, wenn er da unter Tränen ausgewechselt wird. Ja, aber das ist die neue Welt, das war ja nicht der einzige Kreuzbandriss an diesem Wochenende.
Und, richtig tragisch, mit 25 der zweite Kreuzbandriss, das ist so heftig, so schlimm. Ja, also es gibt ja im Amateursport Fußballer, die so früh Kreuzbandrisse haben, die beenden dann direkt ihre Karriere, ne? Da sagt dann auch der Arzt, du lass es lieber bleiben, wenn du keine Folgeschäden haben willst. Und dann als Profisportler, klar, hast du bessere Betreuung, ja. OP, dies, das, aber das ist schon auch für die Karriere eines Spielers oder für den Fortschritt der Karriere, ja, die zweite krasse Hiobsbotschaft dann nochmal in so jungem Alter, richtig, richtig bitter und ja, war ja auch wirklich, also es sah gar nicht auch schlimm aus, ne, auf den Bildern.
Keine Gegenspielereinwirkung, eher so im Rasen hängen geblieben.
Ja, aber auch nicht so, wie man es sonst kennt, dass du wirklich siehst, das Knie biegt sich nach links, rechts, oben, unten, wohin auch immer, sondern es sah eigentlich komplett harmlos aus. Oder nicht so tragisch, dass es dann umso die tragischste Verletzung von allen ist, ist natürlich heftig. Ist es das gleiche Knie, Nils, oder das andere? Nee.
Andere, das oh Gott, das wird immerhin, weil das gleiche Knie, das wäre dann vermutlich tatsächlich schon ein Karrierekiller. Es ist trotzdem super tragisch und hat jetzt wieder erstmal eine Weile kein Laufen und nur Rollstuhl vor sich, aber ja, das ist der Fußball. Danach auf der Pressekonferenz gewesen mit Carlo Ancelotti, der sagte auch nochmal so mal das Thema Kalender, immer mehr Reisen, immer Belastung. Das stimmt schon und trotzdem hier und da kann man auch mal sagen, man kann dem aber auch ein bisschen entgegenkommen als Verein, als Kaderplanung, wenn du weißt, du hast vielleicht eine 72-Spiele-Saison, du hast ein, zwei, drei Spieler in deinem Kader, die gerade erst von einem Kreuzbandriss zurück sind, also Courtois, Militao, Alaba wird ja bald zurückkehren. Hättest du auch mal vielleicht hier und da ein bisschen den Kader vielleicht auffüllen können? Ich meine, Antonio Rüdiger schleppt jetzt angeblich auch schon eine Weile Knieprobleme mit sich rum. Der ist der Spieler mit den meisten Minuten. Also da würde es mich jetzt nicht wundern, wenn es da auch bald eine Verletzung gibt. Aber Real Madrid halt von der Planung her da nicht optimal aufgestellt. Ancelotti, Rotation ist auch so eine Sache. Jesus Vallejo durfte jetzt auch nur noch sich auslaufen nach dem Abpfiff, weil immerhin Raul Asensio funktioniert hat in seinem Debüt, seinem unverhofften Debüt, der Castilla-Abwehrchef. Aber auch da halt vorher noch nie irgendwie mal ein Canterano zum Einsatz gekommen, auch weil vielleicht Jacobo Damon verletzt ist, aber das ist ja, also viel, es geht auf Kalender und die vielen Reisen und wenig abschalten, wenig einfach mal regenerieren, einfach mal nur einen freien Sommer haben, das ist schon auch viel darauf zurückzuführen, aber wie gesagt, der Verein hätte hier und da vielleicht auch ein bisschen dem entgegenwirken können, indem man den Kader hier und da ein bisschen auffüllt, ob das jetzt nur in der Innenverteidigung ist, Rechtsverteidigung ja auch eine Baustelle und so weiter. Also dann einfach schade, dass es egal was, ob ich jetzt die Schuld primär auf die Verbände gebe, ja, tue ich, oder auch mal Vereine, Verantwortliche, ausbaden müssen es trotzdem primär die Spieler dann und dann bezahlen mit ihrer Gesundheit, ob das jetzt bei Carvajal war oder Militao zweites Mal, das ist einfach mega, mega bitter.
Vor allem für die Spieler selbst. Ich glaube, die mentale Kraft da aufzubringen nach einem Kreuzbandriss, du hast dich zurückgekämpft über, keine Ahnung, 6 bis 8 Monate und dann spielst du ja ein paar Monate wieder und dann gleich wieder die gleiche tragische, schlimme Verletzung. Bei Gavi hat es ja ein Jahr gedauert, bis er zurückkam. Also die haben es extra ein bisschen übervorsichtig vielleicht oder sehr vorsichtig gehandhabt mit seiner
jetzt
Rückkehr.
Jetzt noch keinmal Startelf, oder?
Kein einziges Mal und ich glaube, der hat noch nie mehr als 10 Minuten gespielt. Also die sind da wirklich sehr, sehr behutsam. Aber ja, die mentale Kraft als Spieler zu haben, da jetzt wieder, also generell ja schon zu haben, bei dieser Verletzung, aber die zweite binnen oder in zwei Jahren, ist das heftig. Also da jedes Mitgefühl, der arme Kerl, tut mir richtig leid. Ganz, ganz bitter. Und du hast es ja schon gesagt, nicht der Einzige an dem Wochenende. Wer hat sich noch Kreuzband
verletzt? Ich war sogar bei zwei dieser drei Fälle dabei. Erstmal bei Leganés, das hat man gar nicht so mitbekommen, erst im Nachhinein gelesen. Enric Franquesa, bei dem ist das vordere linke Kreuzband gerissen, so schreibt es auch der Verein, da auch mucho animo. Und dann hat es noch vom FC Villarreal eingetroffen, hatte ich auch nicht gleich mitbekommen. Ilias Akhomach, bei dem ist es sogar ein vollständiger Riss des vorderen rechten Kreuzbandes, also da, an einem Wochenende einfach mal 3 Kreuzbandrisse und ist ja jetzt auch nicht die einzigen irgendwie der letzten Zeit, ne? Wir hatten Jeremy Pino letztes Jahr, Gavi hat es ja angesprochen von Real Sociedad, ist glaube ich immer noch Ian Munoz, glaube ich, immer noch raus. Wir haben auch noch bei Valencia Mukhtar Diakabi, da war ja auch mal was. Auch nicht so lange her, Enes Ünal bei Getafe damals, Nabil Fekir damals bei Betis, Mauro Arambari hat auch irgendwas Schlimmes. Also es ist jetzt zweistellig sind wir auf jeden Fall in den letzten anderthalb Jahren. Das ist schon eine krasse Entwicklung. Es gehört immer auch Pech dazu, speziell bei diesen besonders schweren Verletzungen. Ne? Speziell Carvajal, wie da das Knie durchgeschlagen ist. Aber man merkt halt auch, dass die Körper der Spieler vielleicht auch nicht mehr ganz so robust sind, wie das mal war. Oder dass auch einfach die Spielweise härter ist oder ne, mehr Zweikämpfe, mehr Fouls und wie ich auch mal sage, es gibt auch einfach gefühlt immer mehr Treter als Techniker auf dem Platz, wo man jetzt weder bei Militao noch hier da Pino gegen Carvajal kann man da große Vorwürfe machen und trotzdem irgendwie merkt man einfach, dass die Spieler ja körperlich hier und da immer öfter an ihre Grenzen sind und das zeigen ja so diese sowohl kleinere Verletzungen, hat ja auch Barca sehr viele, Real Madrid sowieso beim FC Bayern, bei Topclubs und natürlich auch die vielen großen Verletzungen, also da auch nochmal mucho animo an Akkomaç, Franquesa und Militao nochmal.
Absolut. Passend dazu, Blick nach vorne. Sarah hat gefragt, hey Nils, hey Alex, ich wollte mal fragen, wen würdet ihr holen als Ersatz für Militao? Würdet ihr Laporte holen oder Ramos oder jemand komplett anderes zurück? Ja, Ramos habe ich natürlich auch gelesen auf Twitter unter den Real-Fans, denn das wäre natürlich eine schöne Rückkehr, ne? Die Vereinslegende, die so ein bisschen im Unfrieden den Verein verlassen hat und die einfach aktuell vereinslos ist, Sergio Ramos, der könnte doch jetzt easy einen Vertrag unterschreiben, Nils. Wie schaut's da aus? Was ist da los? Wann kommt Ramos?
Ja, erstmal, wann kommt Ramos? Ich glaube nicht, dass er kommt. Ich glaube auch generell nicht, dass irgendwer kommt. Jetzt werden sich viele denken, wie ist doch offensichtlich, dass wer kommen muss? Ja, das war schon vor der Carvajal-Verletzung eigentlich offensichtlich, dass noch der Kader irgendwie aufgefällt werden müsste nach der Carvajal-Verletzung. Sowieso, jetzt erst recht. Ich glaube nicht dran. Sergio Ramos ist auch fleißig am Liken von irgendwelchen Kommentaren und Bildern von wegen, oh, Ramos zurück zu Real hier. Da gab es schon ein paar Likes von ihm auf Instagram. Der wäre schon heiß, gar keine Frage. Aber ja, also ich würde mittlerweile auch sagen, so jetzt geht es nicht mehr nur darum, irgendwie einen Innenverteidiger Nummer 3 oder Nummer 4 zu holen, der ab und zu auch mal auf der Bank sitzt und so weiter, damit mit der Rolle zufrieden sein muss. Ne? Jetzt geht es auch wirklich darum, du brauchst eigentlich eine Nummer 2. Das würde ich einem Ramos immer noch zutrauen. Ne? Der hatte letztes Jahr ja auch ein gutes Jahr beim FC Sevilla. Das würde ich auch einem Laporte zutrauen, wo ich auch sage, der ist für mich auch ein bisschen charakterlich schwierig. Und trotzdem, also wäre der jetzt für mich keiner, den du als Dritten holst, ne? Der dann vielleicht unzufrieden wäre. Aber jetzt geht es darum, einen Rüdiger-Partner zu holen und wenn bald Alaba zurück ist, damit dann auch mal Rüdiger zu Pausen kommt. Aber ich glaube, weder Laporte noch Ramos, vielleicht Laporte sogar noch wahrscheinlicher als Ramos, ne? Hast du auch, kennt die Liga und ist halt noch ein bisschen jünger. Ramos, es gibt schon Gründe, glaube ich, dass ein Sergio Ramos, einer der größten Fußballlegenden aller Zeiten, immer noch keinen Club gefunden hat, weder in Europa noch Südamerika. Gab es auch zuletzt, glaube ich, Boca Juniors. Ne? Das ist Gehalt hier, das ist wie oft er spielen will, Einsatzgarantien, vielleicht will er wieder die Freistöße machen und so weiter. Also und trotzdem, ich würde schon auch mittlerweile sagen, ja, aber jetzt braucht man einen. Nicht nur einen, der irgendwie auf der Bank wartet, dass sich mal einer verletzt, sondern der muss ja trotzdem spielen. Deswegen Ramos, Laporte, wer auch immer. Und wenn es der aus Rom ist, kann ruhig jetzt kommen, meinetwegen. Aber die Prognose da ist sehr, sehr überschaubar.
Ja, würdest du jetzt typisch Ramos zurückholen oder nicht?
Ja. Ja, jetzt mittlerweile ja, weil er als zweiter Innenverteidiger jetzt eingeplant wäre.
Also ich habe mal bei Transfermarkt nachgeguckt, wer ist Free Agent aktuell, wer ist aktuell vereinslos, also welche illustre Namen sind da, die man vielleicht so kennt und von denen man ein bisschen weiß, ja, die können ein bisschen was. Ramos mit schlanken 38 Jahren übrigens ist da also aktuell noch vereinslos. Es sind auch ein paar Namen, die ich noch nie gehört habe, aber um mal den anderen zu nennen, den ich tatsächlich jetzt so ganz interessant fände für Real Madrid, so von der Erfahrung, die er hat, ne, auf welchem Level er gespielt hat. Simon Kjær, der dänische Nationalspieler, zuletzt bei Milan, ne, jahrelang Champions League-Erfahrung, Nationalspieler, der ist auch vertragslos, zu meiner Überraschung, um ehrlich zu sein.
Spricht vielleicht auch sogar Spanisch.
War bei Sevilla, ne, meine ich. Ja. Genau. Also den gibt es auch noch dann, einen alten Bekannten aus Sevilla, Federico Fazio, ja. Argentinier, schlanke 37, der ist auch vertragslos. Der war schon immer sehr langsam. Also ob der jetzt das noch in sich hat, weiß ich jetzt nicht. Dann, wen sehe ich hier noch? Lass mich mal gucken in meiner Liste. Timo Baumgartl beim FC Schalke 04 aussortiert. Der wäre zu haben for free. Okay.
Hast du auch noch richtige Kandidaten?
Ja, Alexander Hack von Mainz 05, ich glaube, der war in Saudi-Arabien in der zweiten Liga oder so, den gibt es auch noch. Also ja, der Markt ist ein bisschen leer Leer gefischt, logischerweise. Aber viel interessanter, wenn man guckt, wer ist im Sommer vertragslos. Also wissen, Vertrag läuft aus im Sommer. Den könnte man ja vielleicht im Winter jetzt für eine schlanke Ablöse leichter loseisen von seinem Verein. Achtung.
Trent und Van Dijk auf einmal, okay.
Ja gut. Nope. Bei denen weiß man es, Van Dijk, den wirst du jetzt nicht kriegen, aber es sind ein paar Namen dabei. Ich glaube, da wird schon Sinn machen, mal nachzufragen, mal anzurufen bei den Beratern oder bei den Spielern oder bei Vermittlern. Finde ich schon, glaube ich, lohnenswert. Pass auf, du hast Rom vorhin genannt. Mats Hummels ist im Sommer vereinslos, spielt bei Rom ja gar nicht, wie man ja weiß. Ich glaube, noch keinmal von Anfang an oder irgendwie zwei Spiele eingewechselt und dafür ein Eigentor geschossen. Also Mats Hummels, wenn man da
kriegt jetzt seinen dritten Trainer, vielleicht doch jetzt Terzic.
Ja, ich glaube, den könntest du im Winter nach Madrid lotsen. Ich glaube, das wäre möglich, denn wie gesagt, der ist ja auch eh nur bis Sommer gebunden. Also das wäre eine Möglichkeit, finde ich, die ganz interessant wäre, oder?
Mats Hummels? Voll sogar. Also allein als du mit Rüdiger, wo es auch ein bisschen drum geht, einer ist mehr so der Abwartende, der Taktiere, der Kommunikator Hummels und Rüdiger, der da drauf geht, würde ich durchaus Sinn ergeben. Hätte ich jetzt beim Hummels auch wieder gesagt, so als dritter, vierter Innenverteidiger, nee, da hast du wieder ein bisschen Stunk in der Kabine. Aber ist für mich durchaus ein Match, vielleicht auch sogar machbar, weil Rom sich auch sagt, ja, wir haben es uns irgendwie anders vorgestellt, komm, gebt uns irgendwie hier 2 Millionen, dann könnt ihr ihn haben. Also das ist ja eigentlich sogar ein ziemlich gutes Match, aber ist, glaube ich, auch sehr unwahrscheinlich.
Weiß ich nicht, also probieren könnte man es. Wie gesagt, er spielt ja auch gar nicht. Ne? Harry Maguire wollte ich jetzt nicht nennen, weil den würde ich nicht holen. Aber ist natürlich auch einer der marktwerthöchsten Spieler, die es so gibt, die im Sommer ablösefrei sind. Aber interessanter fände ich beispielsweise Eric Dier von den Bayern. Der ist im Sommer auch vertragslos und spielt ja kaum. Da sind ja Upamecano und Kim komplett gesetzt. Der spielt kaum noch. Wäre jetzt auch keine so schlechte Wahl, da mal durchzufunken, anzufragen, du, wie schaut's denn aus? Liebe Bayern, für ein paar Millionchen, sein Vertrag läuft eh aus, er spielt nicht bei euch. Jonathan Tah, da weiß man es ja, der wollte zu den Bayern. Ne? Leverkusen, Bayern sind sich nicht einig geworden. Er hat schon, glaube ich, gesagt, er wird den Vertrag auch nicht verlängern. Der wäre im Sommer zu haben, vielleicht mal in Leverkusen anrufen. Geht da was für, wenn wir, keine Ahnung, 10 Millionen überweisen? Ich glaube, auch ein Patron hat den Namen Tah. Ne?
Ja, gedroppt. Ich wollte gerade hier Hassan erwähnen. Ich lese mal seine Nachricht vor. Er nennt da auch zwei Kandidaten. Hassan schreibt, denkt ihr, dass der Verein im Winter einen Ersatz verpflichten wird? Für mich wäre Emerick Laporte der perfekte Spieler. Er ist Spanier, spricht die Sprache, ist mit 30 Jahren im besten Fußballalter und hat sowohl in Spanien gespielt und spielt zudem immer noch auf hohem Niveau für die Nationalmannschaft. Außerdem bringt er die Erfahrung und Qualität mit, die Real in dieser Situation braucht. Oder auch ein Jonathan Tah, der nicht viel kosten würde, da sein Vertrag im Sommer ausläuft. Ja, ist jetzt auch nichts, wo ich sage, nee, das wäre jetzt ein Mismatch. Ich weiß nicht, ob jetzt ein Tah wirklich auch da auch so auf dem Radar internationale Erfahrung ist bei Real Madrid, wie jetzt vielleicht ein Hummels in dem Fall. Tah, klar, geiler Typ und Kante. Weiß aber nicht, ob das, ja, du, hat ja schon auch durchaus mit Rüdiger funktioniert, aber wenn es jetzt wirklich drum geht, was würde eher passen? Laporte, Ramos, Hummels, glaube ich, wäre eher prozentual, würde eher matchen, aber halte ich einfach für eher unwahrscheinlich, weil Real Madrid lieber Real Madrid Sachen macht und sich denkt, El Fichaje ist Alaba, wird es bald das Marca-Titelblatt geben, Alaba ist der Neuzugang, wenn der jetzt, ist jetzt teilweise schon mit individuellem Training am Ball auf dem Platz, ne? Vielleicht kommt er doch noch im Dezember zu seinen ersten Einsätzen wieder. Dann wird der so als Winterneuzugang gehandelt und jetzt Asensio hat das natürlich auch gut gemacht und dann notfalls springt mal Mondi als Innenverteidiger ein und Tchouaméni ist auch in 4 Wochen nach Verletzung zurück. Also das ist so leider Real Madrids typische Denkweise von wegen, ach wozu, wir haben doch hier zuletzt die Champions League gewonnen, schon mit einem Tchouaméni hinten und das ging damals gut, das geht jetzt immer gut, Saves gut so, Ancelotti ist doch da magisch und kann einen Camavinga zum Linksverteidiger machen und. Also ich glaube einfach, will da überhaupt keinem Hoffnung machen, dass da wirklich jemand kommt. Aber ja, es wäre natürlich naiv, es ist fahrlässig, ne? Nach Carvajal, nach Militao jetzt keinen zu holen. Tah würde ich auch nehmen, aber ich halte es einfach für unwahrscheinlich.
Ja gut, wir warten ab. Ich glaube, sie werden irgendjemanden holen, ein paar Millionen überweisen und sei es irgendein Verteidiger von, keine Ahnung, Osasuna, sonst wem. Den es da günstig zu haben gibt, wahrscheinlich mit irgendeiner Ausstiegsklausel. Die haben ja alle Ausstiegsklauseln und meist sehr günstige, weiß man ja, ne? Bei diesen kleineren Teams. Also ich glaube schon, dass Real was machen wird. Aber bleiben wir mal gespannt. Vielleicht rufen sie doch bei Mats Hummels in Rom an, weil der ja gar nicht spielt. Und hat ja sich auch gegen Real Madrid nicht so schlecht geschlagen zuletzt auf der großen internationalen Bühne Champions League. Ne? Also der hat noch was im Tank, wenn man ihn denn mal spielen lässt, liebe Römer.
du, ich schätze den sowohl als Spieler als auch als Typen, der auch mal was sagt, was er denkt und so weiter, so ein bisschen, der für steht absolut. Und dann hast du einfach drei deutschsprachige Innenverteidiger bei Real Madrid. Ich würde es feiern als jetzt Mr. Real total. Das wäre für uns jetzt auch nicht so ganz verkehrt, aber ja, mal gucken, ob Florentino hier mal wieder Tiki-Taka hören und Co. wir gehen mal weiter zum anderen Madrid-Club, würde ich erstmal sagen. Denn bei Atletico muss ich, wie viele Helden habe ich es jetzt aufgelistet? Drei Helden habe ich aufgelistet, die man auf jeden Fall mal besonders erwähnen muss. Jetzt erstmal rund um die Spiele, ne, PSG, Mallorca, würde ich erstmal mein erster, mein Respekt geht vor allem erstmal an Marcos Llorente. Weiß nicht, ob ihr das alle mitbekommen habt. Wir haben das ja teilweise, glaube ich, auf Twitter geteilt. Ne? Marcos Llorente war nicht im Kader bei PSG mit dabei. Der ist am selben Morgen mit Erlaubnis des Clubs 5 Uhr losgefahren Richtung Valencia. Hat sich da zwei Autos vollgepackt, ne? Mit seinem Vater und noch einem Kumpel. Und ich glaube 120 Kärchern, um zu helfen. Und es hat das gar nicht irgendwie groß inszeniert oder irgendwie, sondern eher im Geheimen gemacht und wollte einfach helfen. Hat, wie gesagt, den Club gebeten, hey, muss ich heute wirklich mit? Ich muss da einfach hin, ich muss da helfen. Valencia sind ja immer noch katastrophale Gegebenheiten, wo immer noch viele Leute vermisst werden und. Und ja, das hat irgendwie Relevo, glaube ich, war das. Die haben das so ein bisschen erfahren, entdeckt, haben ihn dann so ein schnelles Video gemacht, mit ihm interviewt und Llorente sagte so ganz locker, ja, wir helfen einfach so, wie andere es auch tun, das ist doch nichts Besonderes. Und ich finde, das ist was super Besonderes, das ist super erwähnenswert und alles andere als selbstverständlich, jetzt mal unabhängig davon, dass es eigentlich ein Spieltag war und ein wichtiges Spiel in Paris, einfach eine ganz große Geste von einem Profifußball, der da auch einfach nur 120 Kärcher hätte hinschicken können per Post oder einfach nur auch eine halbe Million spenden können. Wäre auch geile Aktion. Aber da hinzufahren, da zu helfen, sich dreckig zu machen, das ist eine starke Aktion. Marcos Llorente da auf jeden Fall einer der Helden aktuell.
Absolut. Richtig krasse Geschichte. Also ziehe ich jeden Hut vor. So ungewöhnlich in der heutigen Zeit, dass Fußballer mal ja nicht im Negativen auffallen, sondern im positiv möglichsten Sinne. Richtig, ja. Richtig krass. Aber ja, ging natürlich unter. Weil er auch, ja, wie gesagt, selber nicht da im Scheinwerferlicht stehen will, sondern einfach nur helfen will. Ne? Deswegen richtig, zoll ich jeden Respekt. Richtig krasse, geile Nummer von ihm.
Ja. Übrigens noch rund um Valencia. Regierungschef Pedro Sanchez und Valencia-Chef Carlos Mazón immer noch nicht zurückgetreten. Nur nicht, dass er denkt, ja, da wird doch jetzt alles besser. Mal gucken. Okay, wir bleiben jetzt sportlich, denn da gibt es vom PSG-Spiel auf jeden Fall auch zwei Helden. Der erste natürlich Jan Oblak. Was waren das? 7, 8, 9 Paraden gegen PSG. Also das schon mal stark. Und dann hat er ja nicht nur alles abgewehrt, was irgendwie noch draufkommt, sondern ja auch noch dann in der letzten Aktion den Angriff eingeleitet zum 2:1. Chapeau Jan Oblak. Und da kommt dann der nächste Held ins Spiel. Das ist jetzt Angel Correa. Der steht jetzt, ich glaube, die Saison nur bei 3 Saisontoren. Vielleicht ein bisschen wenig, aber das waren alles entscheidende, punktebringende Treffer. Also der ist schon auch ein cooler Typ. Der hat in der Nachspielzeit gegen Athletic getroffen. Das war auch so 90. Minute zum 1-0-Sieg stark. Ja, gegen Real Madrid auch. Da war es die 95. Minute zum 1:1. War er das mit kalter Schnauze. Und jetzt einfach die Aktion gegen PSG. Also das hat ja fast schon Slapstick wieder. PSG in der Aktion vorher. Wie war das? Hakimi trifft nicht richtig den Ball. Dann schneller Konter von Oblak. Und dann ist da einfach Correa. Lässt den Gegenspieler aussteigen. Bam. Und macht das Ding noch rein. Also allein von Correa hat jetzt Athletic in dieser Saison schon 5 Punkte bekommen. Und irgendwie auch ein ziemlich cooler Typ, der all die Jahre nicht immer Stammspieler ist oder eigentlich selten richtig Stammspieler, aber irgendwie liefert und immer für so goldene Momente verfügbar ist. Also auch da, Chapeau.
Der Superjoker von Atletico, schlechthin. Hast du eigentlich gejubelt bei dem Tor gegen PSG, Nils?
Ja, ich habe gelacht. Den
Lachen hast du ja nicht verkneifen können.
Ich würde es nicht als jubeln, aber ich habe schon herzhaft gelacht. So. Das, doch, es war ein halber Jubel, aber eher natürlich gegen PSG.
Ja, natürlich, logisch. Also ich habe auch gejubelt, ich sag's so. Ich habe mich da auch gefreut, es war schön. Natürlich richtig bittersportlich für PSG, die so überlegen waren. Und es war auch wieder ein erlackter, unverdienter, dreckiger Auswärtssieg von Atletico. Nicht der erste in der Saison, ne? Bei Celta unverdient gewonnen, beim Athletic-Club in Bilbao, das muss einfach 0-0 ausgehen, unverdient in der 90. Klar, 90. Minute war auch das Siegtreffer gegen RB Leipzig, gegen Real Madrid, der Ausgleich in der Nachspielzeit. Also schon krass, welche Nervenstärke sie da hinten raus auch haben und welchen Killerinstinkt, aber ja, sehr unverdient, nicht zum ersten Mal. Und jetzt auf Mallorca eigentlich auch wieder 1-0 gewonnen und wieder verdient, kannst du ja dann nicht drüber schreiben. Man schreibt dann Arbeitssieg am Ende drüber, aber wenn das 0-0 ausgeht, das Ding, kann sich wahrscheinlich auch keiner beschweren, ne?
irgendwie nicht. Hatte ich ja getippt, du warst schon auf 1-0 irgendwie gegangen, weil man weiß, der Athleti auswärts und nach Champions League Woche ist er vielleicht, fehlen da ein paar Prozentpunkte und ja, Mallorca hat jetzt auch hier und da Chancen, zumindest das bisschen, was ich mitbekommen habe. Ja, da halt wieder kalte Schnauze, denn die haben jetzt nicht nur einen Correa, der irgendwie effektiv ist und dann auch cool ist in den entscheidenden Momenten, auch ein Julian Alvarez war das jetzt auch nicht das erste Mal, dass er irgendwie das 1-0 macht, da gab es doch auch gegen Celta, genau, da war er das, auch sehr spät, 90. dann in der Copa del Rey, letztens irgendwie Elfmeter rausgeholt, dann noch 2 Tore gemacht, bla, die einzigen Tore und jetzt eben auch hier auf Mallorca, also es mangelt vielleicht ein bisschen an der Quantität, aber hey, auch ein Julian Alvarez jetzt schon einige wichtige Punkte gebracht. Also ja, am Ende egal, wie du es gewinnst. Ne? Ich hätte auch gerne als Real Madrid die 3 Punkte mitgenommen. Es ist nur einer geworden. Mallorca war genauso eklig. Und ja, Atleti gibt es, glaube ich, wenn du jetzt Atleti-Fan bist, sagst du, ja, egal, Hauptsache Mallorca gewinnen, egal wie. Und das ist, ja, das verstehe ich schon.
War das 5. 1-0 übrigens im 4. Spiel zwischen den beiden Mannschaften. 2 davon hat Mallorca 1-0 gewonnen und jetzt, ich glaube, die letzten 3 in Folge Atletico. Also allein da kann man...
Mallorca hatte mal gewonnen, echt
krass. Ja, okay. Da kann man gerne auf 1-0 tippen bei dieser Paarung. Auch deswegen habe ich es gemacht, weil ich diese Statistik kannte. Ich wusste, boah, das wird beide defensiv stark, lassen wenig zu. Atletico-Spiele eh immer zermürbend, mühselig auswärts und dann den einen Lucky Punch haben sie häufig. Und den gab es auch jetzt wieder, von daher, ja, sind sie wieder zurück in der Spur, ne? 2 große, wichtige Auswärtssiege, verdient waren sie nicht, aber umso größer und wichtiger waren sie jetzt in Paris und auf Mallorca und zack, nur noch ein Punkt hinter Real Madrid in der Tabelle. Ja, weiß ich, Spiel weniger Real, schon klar, aber ich wollte nur sagen, aus Rory Blancos Sicht liest die Tabelle jetzt doch gar nicht mal so schlecht, nachdem es ja zwischenzeitlich diese, ja, ziemlich große Krise gab mit, wie war das, 1 Sieg in 6 Spielen, ne? In 6 Pflichtspielen mit Champions League Blamagen noch und nöcher und hier Heimniederlage und dort wieder ein Unentschieden auswärts, aber jetzt plötzlich vor der Länderspielpause wieder die Kurve bekommen.
Ja, die Abwehr steht jetzt mittlerweile wieder, da gab es jetzt ein paar zu null Dinge, auch wenn, glaube ich, Lenormand noch immer nicht zurück ist, aber ja, es ist so ein bisschen das Besinnen auf das, was sie am meisten können, jetzt ohne groß zaubern zu wollen und es reicht ja bisher und das ist dann vielleicht auch erstmal wichtig, wenn es sportlich nicht richtig läuft, wenn die Ergebnisse nicht stimmen, dass sie erstmal nur das Minimum, dass das wieder passt und ja, mal gucken, wie das jetzt weitergeht, wir wissen ja auch Athleti, erst wenn es drauf ankommt, dann legen sie gerne mal los, vielleicht eher auch eine Rückrundenmannschaft, aber die nächsten Spiele, allerweise Sparta Prag, Valladolid, kannst du schon auch ein paar Punkte mitnehmen, dann kommt auch noch Sevilla und Sevilla habe ich jetzt am Wochenende auch gesehen, ne, bei dem anderen Spiel am Samstag, das war dann abends in Leganés, habe ich mich sehr drauf gefreut, Leganés ist irgendwie auch ein netter, kultiger Verein, nicht nur, weil da eine Gurke rumläuft, sondern auch irgendwie, generell, man muss das Butake mal
erlebt haben, bitte. Du meinst Super Pepino, die Gurke, Super, ne? Pepino.
Nicht, ja, nicht. Klar.
Das ist selbst doch alle gemeint. Hörer, Hörerin.
Okay. Shots feiert. ich habe mich drauf gefreut, wieder da zu sein. Ist auf jeden Fall eine große Empfehlung. Später kommen auch von mir noch ein paar Aufnahmen, auch so ein bisschen aus dem Butak. Da merkst du schon, dass die irgendwie alle sich denken, so, ja, cool, wir sind mal wieder in der ersten Liga und wir sammeln hier ein paar Punkte. Und dann haben sie tatsächlich da jetzt auch die 3 Punkte mitgenommen gegen ein ziemlich schwaches Sevilla mal wieder, die trotz super, super Auswirkungen Support, das habe ich so auch selten erlebt in der Liga, wo auch mal ein bisschen gezündelt wurde vor Anpfiff und generell auch voller Gästeblock und auch daneben noch ein paar Rote, wo die paar, gefühlt waren nur irgendwie 6 Ordner im Stadion, die hatten so auch ihre Probleme, da so ein bisschen für Ordnung zu sorgen. Und da gab es dann natürlich auch spät noch Rufe, also der Elfmeter-Ding gab es dann so in der 80. Minute rum mit roter Karte und danach dann auch gleich der Gästeblock, hat man gleich gehört, Direktiva, Dimission, also von wegen Vorstand zurücktreten, da ist ja schon länger, liegt da einiges im Argen, man hat auch schon oft Pfiffe gehört im Sanchez-Pizjuan-Nachspiel und so weiter und das ist da nochmal wahrscheinlich lauter geworden, wenn du bei einem Aufsteiger nicht so viele Chancen während dem Spiel hast. Das war, ja, ich weiß gar nicht, warum da Luke Bacchio als MVP gewählt wurde. So schlecht war er nicht, aber naja, Leganés hat halt trotzdem mit 1-0 gegen den FC Sevilla gewonnen, dass da jetzt keiner gewählt wurde, aber anderes Thema. Nee, Leganés als Aufsteiger, ne, heimstark, 14 Punkte, Rang 14, einen Punkt weniger als Sevilla.
Ja, das und du hast ja gedacht, wenn du schon im Madrider Süden bist, dann fährst du auch noch ins Nachbarort rüber, weil bei Getafe warst du auch. Genau. Das ist für mich ein Ticken unverständlicher, um ehrlich zu sein.
Ja, ja.
Also in Leganés hat es dir gut gefallen, das ist ja auch nichts Neues, Stammhörer wissen, ne? Du magst es schon ganz gerne, aber was hat dich denn geritten, da zur Retafe wieder rüber zu fahren?
Also, gibt immer verschiedene Gründe. Erstmal Liam, ein Kollege von Twitter, der hatte mir geschrieben, so, die sind auch da, er ist mit seinem Kumpel Claude dahin, die haben mich so ein bisschen gefragt, oh, willst du nicht mit? Und ja, da war schon mal ein bisschen Grund. Eigentlich wäre die ursprüngliche Spieltagsansetzung gewesen, da wäre ja Leganés Sonntag 18:30 gewesen und Getafe Samstag 21 Uhr, hätte ich es nicht gemacht, weil dann hätte ich in Ruhe noch arbeiten können nach dem Real Madrid-Spiel. Aber so war halt Leganés nach dem Real Madrid-Spiel, okay, schnell dritte Halbzeit, hier noch was machen, dann ab nach Leganés, da wollte ich unbedingt hin und dann war der Sonntag einfach frei und ach komm, dann fährst du halt nach Getafe.
Hast ja auch ein schönes 1-0 gesehen, ne? Von Girona. Ja, also Getafe hat nicht gewonnen und nicht gepunktet. War schon mal,
so meinst du
schon mal positiv. Ich war ja letztes Mal bei genau beim gleichen Spiel. Getafe Girona. Girona. Und da hat Getafe 1-0 gewonnen gehabt damals.
Okay.
Ja, und da war ich schon nicht impressed vom Ambiente. Ne? Wie du ja weißt. Und von daher, das war alles komisch. Also so wenig Fußballkultur, so wenig Seele habe ich selten erlebt, deswegen. Und dann habe ich davon, wie man zum Fußballerischen steht bei diesem Verein und zu Borderlass, aber das war auch ein ganz, ganz komisches Ambiente. Also hat mir gar nicht zugesagt und deswegen, du wirst es wahrscheinlich nicht groß anders erlebt haben, oder?
Ja, du, ich war jetzt auch schon 5-6 Mal da und wenn man so speziell dieses Drumherum ums Stadion so irgendwie so Einsiedler-Siedlung oder wie heißt das, ein bisschen ausblendet, ist es schon trotzdem nett da und die Flutlichtmasten, die blenden schon krass. Und der Fußball, weiß man schon, was man kriegt. Es war jetzt aber auch nicht so, dass Girona da so viel mehr angeboten hat. Also es hätte auch gut wie getippt 0-0 werden können. Und trotzdem war es irgendwie nett, auch da so ein bisschen nebenbei ein bisschen was mitbekommen. Also eben habe ich bei Sevilla angesprochen, Direktiva Dimission, das gab es genauso auch dann in Getafe, als das Gegentor gefallen ist. Da haben dann auch die paar, lass es 1000, 2000 vermeintliche Ultras sein von Getafe, auch da so ein bisschen ihren Support eingestellt und auch da eben dann speziell auch gegen Angel Torres, gab es auch irgendeinen Sprechgesang nochmal gegen Torres angestimmt, dass da auch große Unzufriedenheit herrscht, also selbst für Getafe-Verhältnisse, ne? Zwar wurde immer noch hier Te quiero Bordalas gesungen, aber gegen Vorstand gab es da auch einiges an Kritik, aber ist jetzt auch nicht so verwunderlich, Getafe ja auch quasi punktgleich mit dem drittletzten Espanyol mit nur 10 Punkten aus 13 Partien, ist schon mal wieder eine dünne Saison. Wenn du sagst, du warst auch da, was hattest du damals gezahlt? Weil jetzt kommen wir kurz noch, was ich gezahlt hatte, die Preise, Getafe Leganés.
Oh, ich war auf der Gegengerade. Oh, gute Frage. Ich war hinter Tor 25, sowas.
Okay.
27, doch. 28, irgendwie sowas, meine ich, hat es gekostet. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Das wäre noch gegangen.
Müsste ich jetzt Basti nochmal fragen, der war ja mit mir dort.
Okay, weil ich hatte jetzt gegen gerade natürlich auch erst irgendwie ein paar Tage vorher gebucht, aber das macht jetzt, glaube ich, keinen großen Unterschied. Das war ein Fuffi gegen gerade, so ganz unten da, auch nur
ja,
weil.
Gegen gerade sind natürlich immer teurer, ne? Deswegen war ich war ja im.
Klar, aber Kurve war, glaube ich, auch ab 40 los angefangen. Das hatte
ich vielleicht auch nicht. Habe ich doch 40 gezahlt am Ende.
Boah, ist ja schon wieder ein Jahr her, eine Inflation.
Ist ja schon wieder ein bisschen, ja, ist ja ein bisschen her, ja. Nee, war ja, wann war es? April, ne? März oder April war das? Mein Madrid-Trip.
Oh doch, okay.
Ja. Ein halbes Jahr. Aber nee, könnten auch 40. Wahrscheinlich waren es 40, nicht 25. Ja. 25 war
Rayo.
War gegen Rayo, glaube ich, los, die Preise. 25, das das waren die günstigsten. Ja, nee, dann müsste ich wahrscheinlich auch 40 gezahlt haben,
ja. Ja, also da natürlich dann immer noch diese 2,50 € Gebühren dazu. Gab es auch bei Leganés 2,50 € Gebühren. Da hat die Gegengerade sogar 58 € gekostet. Okay, so viel zu hier, kleiner freundlicher Nachbar. Also ja, muss jetzt auch nicht sein. Und ganz wild dann bei Getafe. Wir hatten da noch am Samstag geschaut mit noch einem anderen Kollegen, den wir auch kennengelernt haben, den Daniel, Grüße, auch geschaut. Ah, es gibt doch bestimmt noch ein Ticket für dich auch noch, aber irgendwie der Ticketshop war dann nicht mehr available. So, es sah so aus, wie alles ausverkauft, aber das Spiel stand gar nicht mehr drin. Und dann irgendwie im Stadion war trotzdem nur irgendwie, lass es 70% gefüllt sein, also auch sehr weird. Warum hat Getafe da nicht irgendwie noch den Ticketshop online, um da noch ein paar Tickets zu verkaufen? Ich stand selbst auch mal dort mit dem Kollegen Olivier und irgendwie so, oh, wir gehen jetzt mal ins Stadion, holen uns da ein Ticket. Nee, gab es auch nichts mehr, aber das Spiel war auch niemals ausverkauft. Also irgendwie ganz komisch, was da auch Getafe so macht und so sind ihnen da auch ein paar Euro entgangen. Aber naja, habt ihr mal gehört, spanischer Fußball, das ist nichts Neues, ist jetzt gar nicht so günstig. Ich habe gefühlt Felix Groß gesehen. Der hat ja krasse Ähnlichkeiten zu Donny van de Beek. Das war mir irgendwie noch nicht so bewusst, aber also ich habe Donny van de Beek bei Girona gesehen. Der sieht irgendwie aus wie Felix Groß. Das wollte ich auch noch loswerden hier unbedingt.
Na gut, schön, dass es losgeworden ist. Also 2-1-0 hast du gesehen. Mhm. Das dritte 1-0 war wahrscheinlich das bedeutendste Ergebnis an diesem Spieltag. Denn das war von Real Sociedad gegen den FC Barcelona. Wir kommen also zum Aufreger der Woche, zum Partidazo der Woche natürlich, weil da war ja was los im ehemaligen Anoeta, in der Reale Arena in San Sebastian. Also stimmungsvolles Spielergebnis, nur ein 1-0, aber eben für Real Sociedad. Also zweite Niederlage für den FC Barcelona nach wie viel Siegen in Folge? Schon wieder vergessen. 7 in Folge mit gefühlt 30 Toren. Ne? Nie unter 3 geschossen und jetzt erstmal gar keins geschossen. Dabei haben sie eins geschossen, Nils, aber es hat nicht gezählt. Es wurde annulliert und das war der Aufreger des Wochenendes, vielleicht sogar der Saison, wenn man ehrlich ist. Denn die Annulation, die Annullierung, die war ein bisschen, sagen wir es mal, zwielichtig, würde ich es nennen. Wie war das? Lewandowski macht das 1-0, dann kommt der VAR und findet da ein Abseits, das aber dann wahrscheinlich keins war.
Ja, die Fußspitze im automatischen Abseits in der Grafik ist da zu sehen, aber es ist halt noch ein bisschen fraglich, ist es jetzt seine gewesen oder die vom Gegenspieler? Ich habe jetzt auch schon dann Fotos gesehen auf der Madridista-Seite, wo es dann eher heißt, nee, das ist schon der Fuß vom Lewandowski-Spitze. Ich weiß es selbst nicht. Also für mich sieht es schon auch eher, also es war schon während des Spiels gefühlt so, hä, der stand doch nicht im Abseits, nee. Und dann halt, jetzt hat man natürlich schon in dieser Saison viele knappe Entscheidungen, wo dann irgendwie nur ein Zentimeter von der Schulter oder auch schon mal Fußspitze gab es bei Celta auch schon mal, wo man dann, okay, dann ist es, aber wo halt nicht irgendwie die Gegenspieler gerade ineinander vermischt waren und jetzt ist da so das Ding, was hat jetzt der VAR oder als Werk mit dem Werkzeug halbautomatisches Abseits, was hat er da jetzt gesehen und wie hat er das gewesen? Ist das jetzt der Fuß von Robert gewesen oder vom Gegenspieler? Also das ist ganz komisch und sieht halt schon für mich auch eher nach Fehler aus.
Ja, ich glaube nämlich auch, denn ich habe da einige Bilder gesehen auf Twitter, wo dieses Bild nachgestellt wurde, dieses semi-automatische Abseitsbild da, ne, mit den Marionetten, mit den Spielern, die da nachgezeichnet werden. Und da wurde zum Beispiel der Arm des Gegenspielers, wurde Lewandowski zugeordnet in dieser Arm. Nachgezeichnet. Ja, der ist natürlich nicht im Abseits, aber sie haben quasi die Silhouetten falsch gezeichnet. Und deswegen spricht sehr viel dafür, von den 100 Bildern, die so auf Twitter zirkulieren, dass sie die Silhouette von Lewandowski falsch gezeichnet haben und dass sie deswegen den Fuß verwechselt haben und dass es der Fuß des Abwehrspielers war, der am weitesten rechts war und nicht der riesige, riesige Fuß von Lewandowski. Also auch dazu gab es ja Bilder, dass Lewandowski plötzlich Schuhgröße 97 hat, so Clownschuhe trägt, ne, so ewig verlängerte.
Hat er Rafinha doch geteilt, irgendwie so ein Clown-Schuhbild, oder?
Ja, also es war auf jeden Fall, machen uns ein bisschen drüber lustig, weil ein bisschen wurde sich auch auf Social Media lustig gemacht, aber ist halt ein ernstes Thema, denn es wäre das 1-0 für den FC Barcelona gewesen. Und so hat dieses 1-0 nach vermeintlichem, wahrscheinlichem Fehler, das war nicht gezählt, vor allem, weil es eben kein menschlicher Fehler war, das ist ja die Story dahinter, sondern ein technischer Fehler. Und das sollte ja eigentlich erst recht nicht der Fall sein. Also menschliche Fehler versucht man zu minimieren und auszulöschen durch den VAR und dann verlässt man sich auf die Technik und jetzt spinnt die Technik und zeichnet da falsche Bilder und gibt ein falsches Signal ein. Und dann wird ihr ein Tor aberkannt oder geklaut. Und das ist richtig bitter aus sportlicher Sicht. Oder kann natürlich auf die Saison gesehen bitter werden. Aber ja, ganz, ganz großer Aufreger und mal wieder La Liga Things, ne? Just La Liga Things. Wenn sie nicht mal den VAR hier vernünftig hinbekommen. Ich meine, Torlinientechnik bekommen sie auch nicht hin, weil da sparen sie, weiß man ja auch wieder, da sind sie auch eigen, die Spanier. Ja. Und dann dachte man aber zumindest dieses Semi-Automatic Offside, ne, dass das immer funktioniert, weil man hat ja bei WMs und EMs gesehen, das funktioniert wunderbar, binnen Sekunden bekommst du da, und wenn es die Kniescheibe ist oder der Stirnlappen oder die Nase, ist bitter, aber es ist wenigstens immer korrekt und klar ersichtlich, und genau das war in dem Fall nicht der Fall in der Szene, und das ist, ja, schlimm, bitter für Barca.
So eine 99% oder 99,9% Sicherheit, ähnlich wie bei der Pille und so weiter, gibt es dann halt vielleicht auch bei so einer Technik. Also es ist, ja, ich verstehe komplett, dass das super bitter ist. Wir können trotzdem natürlich sagen, dass irgendwo Real Sociedad ein krasses Spiel gemacht hat, hinten wie vorne. Aber ja, wenn in der 15. Minute da das 1-0 zählt, würde ich gerne auch mal in das Paralleluniversum schauen, was Real Sociedad danach gemacht haben. Vielleicht haben die da noch drei Tore gemacht, wer weiß, aber vielleicht hätte dann auch Barca noch irgendwie das Ding gehalten und wie auch immer. Haben kein gutes Spiel gemacht, ne? Werden wir gleich auch noch ein bisschen reden, aber trotzdem verstehe ich da schon den Kummer und wie gesagt, geht auch auf Social Media gut hin und her. Ich sehe von Madrid ist das immer wieder das Foto, nee, das war wirklich der Fuß vom Lewandowski, aber ich kann es selbst nicht auflösen. Für mich sieht es auch nach Fehler aus und wie gesagt, auch die scheinbar so eine gute Technik hat da irgendwo einen kleinen 0,1% Fehlerspielraum. Ich bin froh, dass es mich, uns nicht getroffen hat bei Real Madrid. So halt euch jetzt getroffen. Das ist bitter, aber ja, lässt sich, glaube ich, vom Verband gibt es auch, glaube ich, keine Auflösung oder irgendwie gibt es da irgendwo eine, oder hat man da schon was Neues erfahren oder werden wir jetzt da immer im Unklaren bleiben, was das jetzt
wahrscheinlich
war?
Wahrscheinlich, ja. Also, um natürlich jetzt auch sportlich zu werden, das eine ist, ne, der Fehler oder die Fehlentscheidung, die dann diese Konsequenzen hat, aber sportliche Betrachtung ist natürlich die andere Seite mit der Medaille und da muss man schon sagen, das war eine verdiente Niederlage oder zumindest ein verdienter Sieg von Real Sociedad und bei Barca, so viel hatten sie sich nicht verdient, vielleicht ein Unentschieden, okay, aber mehr nicht, also es war schon die wahrscheinlich schwächste Leistung, wobei gut, Osasuna war jetzt auch nicht gut, aber da haben sie natürlich so ultra viel rotiert gehabt damals, ne? Und Monaco, klar, waren sie auch nicht gut bei der anderen Niederlage, aber danach war es 15 Minuten rote Karte. Also die Umstände waren bei anderen Spielen dann nochmal anders. So gesehen hast du mit voller Kapelle gespielt, hattest ja dieses Schiedsrichterpech, aber hast trotzdem im Endeffekt kein gutes Spiel gemacht. Oder anders gesagt, Real Sociedad wahrscheinlich mit der besten Leistung. Also wie die draufgegangen sind, Pressing voller Selbstvertrauen, ne? Voller Mut. Dabei sind sie ja so schwach in der Saison bislang.
Von der
heimschwächste Mannschaft La Ligas gewesen. Absolut komisch, ne? Schon vier Heimniederlagen und gegen jeden dahergelaufenen verloren. Also Rayo, Osasuna, ne? Auch Teams, die ja gar nicht so gut auch auswärts sind. Aber jetzt wirklich einen rausgehauen und sie hätten ja auch viel mehr Tore schießen können. Also allein euer Sabal vergibt dann nach einem Konter- oder Umschaltspiel das Riesending, hat er jetzt nochmal eine Chance. Also man muss schon auch Real Sociedad loben, die waren schon richtig gut und von Barca, die kamen einfach nicht zurecht. Also auch die Abseitslinie funktionierte nicht so gut, die Defensive war nicht so sicher wie sonst. Vorne hatten sie keine Lösung, bis auf das aberkannte Tor, so gefühlt keine richtig große, gute Chance. Viel versucht natürlich Barca, aber in dem Spiel ist ja nichts gelungen. Deswegen, da muss man auch Real Sociedad loben, mal ausklammern, diese Wahrgeschichte. Das war keine gute Barca-Leistung und eine sehr, sehr starke von Real Sociedad.
Und La Real hat auch so ein bisschen das gezeigt, was ich mir so von anderen Teams so mehr hoffe, sodass man, ich glaube schon, dass Barca irgendwo entschlüsselbar ist mit diesem riskanten hohen Stehen und Real Sociedad ist ja oft so hinter die Kette gekommen, speziell bei den Außenverteidigern, dann auch beim Gegentor gab es so diese kurze, gehen Kubasi und Co. raus, aber dann kommt der Ball schon wieder, ist hier was runtergefallen gerade, egal. Also das war schon da, in dem Moment hat da glaube ich einfach Alguacil seiner Mannschaft die absolut richtigen Dinge mitgegeben, was ich auch mir vielleicht bei Real Madrid erhofft hätte, ne? Ein bisschen mehr auf die Abseitsfalle achten, das war einfach super aufmerksam bei La Real, natürlich auch schön von Becker da ins lange Eck geschoben. Aber dass das alles so läuft, ich meine, Barca hat ja von den letzten 9 Duellen mit La Real 7 gewonnen, 2 unentschieden. Da überhaupt irgendwie auf La Real-Sieg zu tippen, deswegen da schon mal Chapeau an bei unseren Tipps. Domelo, FV8 und dann hatte Don Niklas hatte sogar auch 1-0 getippt. Also das ist mutig gegen diese Offensive von Barca. Aber vielleicht haben sie auch ihre Tipps geändert, nachdem sie gesehen haben, dass Lamine Jamal kurzfristig ausfällt, weil der war bei der Osasuna-Niederlage nicht dabei. Nach San Sebastian ist er mitgereist, dann kurz vor Anstoß irgendwie heißt es, nee, kann doch nicht spielen und dann nicht mehr auf der Bank gesessen. Also vielleicht auch so kleine, aber gut, Lewandowski, Rafinha und Co. waren ja trotzdem noch da, aber sieht man schon mal, wie wichtig so ein 17-Jähriger ist.
Ja, völlig verrückt, ja. Fällt ja auch 2-3 Wochen aus, da gab es auch ein Kommuniqué, damit Barca ja sicher geht, nee, der ist schon wirklich verletzt. Wir wollen nicht nur, dass der geschont wird bei der spanischen Nationalmannschaft, sondern der hat schon was, denn normalerweise geben sie nicht an, dass also die Ausfalldauer von verletzten Spielern, sonst sagen sie immer, ja, der Genesungsverlauf bestimmt den Rückkehrzeitpunkt, aber diesmal geben sie es genau an, 2-3 Wochen, damit sie ja sicher gehen. Schaut mal, der spanische Verband, der hat schon was. Und ich glaube, der spanische Verband hat ihn sogar auch noch anreisen lassen und untersucht oder so. Also die glauben das auch nicht blind, sondern ja, wollen wir nochmal nachschauen. Aber nee, Jamal war verletzt und ja, ob es jetzt an seiner Verletzung lag, sei mal dahingestellt. Ich glaube auch die Aufstellung mit Fermin Lopez vorne drin hat ja dann gar nicht funktioniert, haben sie ja dann glaube ich korrigiert. Ja. Ne? Mit Dani Olmo lief es dann offensiv besser, aber zumindest die Statik wurde ein bisschen durcheinander gebracht durch den Ausfall von Jamal. Nochmal, gegen den Ball war es wirre und mit dem Pressing kamen sie nicht zurecht und das Umschaltspiel und die Intensität von Real Sociedad, da wurde ihnen der Schneid abgekauft. Aber lass dieses Spiel mal mit dem 1-0 im Rücken dann ablaufen, also im 1-0 von Barca, dann sieht es glaube ich auch anders aus, weil dann kann Barca eher anders spielen und Real Sociedad muss eher anders spielen und dann kann es auch anders ausgehen. Also so bleibt ein bitterer Beigeschmack, ganz ehrlich. Für Real Madrid natürlich eine schöne Geschichte. Plötzlich können es nur noch 3 Punkte Rückstand sein, ne? Wenn man das Nachholspiel, wann auch immer es ist, wahrscheinlich irgendwann März. Früher. Ja. Aber wann auch immer es ist, wenn man das gewinnt, dann sieht die Tabelle ja gar nicht mehr so schlimm aus.
Ja, aber dafür musst du auch erstmal in Valencia gewinnen. Ja, das ist noch weit weg. Da mal schauen. Aber ja, es ist natürlich auch wieder schade, dass dann nach so einem Spiel nicht ganz so unrecht über so die eine Szene geredet wird. Ich würde zumindest noch erwähnen, wie legendär mal wieder die Szene nach dem Torjubel war. Das hatten wir ja schon mal bei Real Sociedad gegen Athletic, ne, wo alle Heimfans sich umdrehen, diesen Poznan machen, wie das heißt. Und dann ist da ein Fan so vom gegnerischen Lager, irgendwie steht da so mittendrin, nee, mache ich nicht mehr. Das war damals bei Athletic ein Typ, legendär. Und jetzt war es eben ein weiblicher Fan, die da im Barca-Trikot dann stand und eben auch alle um sie rum. Also das, sowas liebe ich, das ist auch dann ein bisschen, das gehört dann auch dazu, so, ne, dass dann die eine, die traut sich dann in den Block rein und wird trotzdem irgendwo, darf theoretisch mitmachen, aber steht da stolz drin und nee, mache ich nicht. Also das zumindest auch könnte in den Saison-Highlights auftauchen, aber vielleicht auch, ja, die eine Szene, wenn es dann irgendwann drum geht, Real Madrid vielleicht doch irgendwie mit 2 Punkten Vorsprungmeister geworden, aber mal schauen. Du hast nichts mehr zum Abschluss.
Nee, ich bin jetzt, ja, ist natürlich ein Dämpfer, ne? Vor der Länderspielpause, der Schwung ist jetzt weg.
Naja.
Aber ja, es war, also ich hatte auch, muss ich ehrlich sagen, Basti ist mein Zeuge, ja, dass ich kurz vorm Spiel ein schlechtes Gefühl hatte. Dass ich ihm gesagt habe, und jetzt, ich habe Basti, glaube ich, geschrieben, vielleicht Ausrutscher Barca oder Punktverlust Barca oder Niederlage oder so. Also ich ändere dann meine Tipps natürlich nicht mehr ab, aber ich habe so kurz vorm Anpfiff irgendwie ein Gefühl, ja, irgendwie könnte es heute richtig unbequem werden, dass es dann natürlich so läuft, umso bitterer. Aber wie gesagt, es war sportlich auch, sie hätten den Sieg wahrscheinlich nicht richtig verdient gehabt, außer natürlich das Tor zählt, weil es sich dann anders entwickeln kann. Aber so ohne dieses Tor war das ein verdienter Sieg von Real Sociedad, die jetzt übrigens nur noch 3 Punkte, so schwach sie sind in der Saison oder so unstetig, wackelig, nur 3 Punkte hinter Rang 5, hinter Osasuna. So schnell kann es dann doch gehen, ne?
Doch nicht so schlecht die Saison, ja. Ja, schlecht nicht, aber ist jetzt auch nicht Real Sociedad's Anspruch, immer unter die Top 4 zu kommen. Also mal gucken, wohin das noch geht. Ne? Jetzt hat die Mannschaft mal wieder eine Reaktion gezeigt. Die Offensivprobleme bleiben, dass sie da nicht super effektiv sind. Und auch der neue, wie war es jetzt, Oskarsson, ne? Dass der auch noch nicht getroffen hat. Aber irgendwann wird auch da der Knoten platzen, wie bei einem gewissen Franzosen bei Real Madrid. Und dann schauen wir mal. Ja, jetzt sind wir am Ende der Folge, oder? Ich mache nochmal kurzer Hinweis. Gleich kommt noch diese so eine rund 10-Minuten-Aufnahme aus den 3 Stadien von mir. Könnt ihr auch notfalls schon vorher ausschalten. Hinweis auch nochmal auf das Stadionumbau-Video auf dem Real Total YouTube-Kanal. Könnt ihr euch auch nochmal anschauen mit nochmal mehr Details, auch zur Brauerei im Bernabéu. Und wir müssen natürlich auch nochmal loben bei den Tiki-Taka-Tipps, ne? Spieltagssieger bisher Yannick Pfeuti mit 22 Punkten. Natürlich ist noch auch hier die Partie zwischen Espanyol und Valencia ausstehend. Auch da ist natürlich nicht unbedingt abzusehen, wann es da einen Termin gibt. Da mal schauen, wann da was nachgeholt wird. Vorne weiter Siges und Esef. Die sind jetzt eine ganze Weile schon Erster und Zweiter jeweils, also da. Chapeau weiter an so viel Kontinuität. Ich bin jetzt mal aus den Top 10 rausgerutscht auf Platz 15 mit nur 4 Pünktchen. Du hast immer 8 geholt am Wochenende. Naja, weil der Athleti richtig hart ist mit 1-0. Ich war mit 0-0. Hätte auch klappen können.
Aber hat nicht geklappt.
Hat nicht, so. Ja. Jetzt wirklich gut. Buenas noches, oder?
Ja, ich glaube, das reicht. Jetzt haben wir natürlich wieder Länderspielpause. Heißt, wir überlegen uns, ob wir eine Patreon-Sonderfolge machen.
Schauen
wir mal. Mit welchem Inhalt genau. Ob wir da einfach nur ein bisschen bunt quatschen. Ob es wieder Fragen gibt. Wenn ja, schickt sie bitte, liebe Patreons. Ne? Also wer Supporter ist, weiß ja, über Patreon am besten eine Nachricht schreiben. Dann kriegen wir nämlich eine E-Mail-Benachrichtigung und dann verpassen wir sie auch nicht. Ja, dann sehen wir sie auch gleich. Und wer noch kein Supporter ist, kein Patreon ist, ja, wisst ihr Bescheid, ne?
Ja. Spendet mir ein paar Kanyas.
Spendet mir ein paar Kanyas. patreon.com/tikitaka-podcast, da könnt ihr supporten, Community-Mitglied werden und dann könnt ihr euch hier auch beteiligen und dann könnt ihr eben auch auf die Patreon-Sonderfolge zugreifen. In der letzten Länderspielpause gab es ja eine und die ist ja auch noch.
Die sind alle zeitlos und zeitlos, weniger aktuell. Die gehen schon immer alle 10, 12 Stücke.
Eben, kann man sich wunderbar noch anhören, aber ich glaube, wir machen eine neue. Mal gucken. Wir bequatschen das noch. Schreibt uns in dem Sinne, worüber ihr wollt, dass wir quatschen. Und dann hören wir uns ganz bald wieder, Nils. Ne?
So machen wir das. Spätestens nach dann dem 14. Spieltag, aber bestimmt auch in dieser Länderspielpause. Okay, dann jetzt wirklich, buenas noches oder buenos dias an alle. Habt einen schönen Tag. Mal gucken, wer das jetzt noch nach Mitternacht noch anhört. Jetzt kommt noch die 10-Minuten- Aufnahme aus den Stadien. Danke fürs Einschalten. Y hasta la próxima.
Na, was meint ihr? Welches Spiel ist das im Bernabéu? Klingt nach ein bisschen mehr, also nicht das Spiel gegen Milan in der Champions League. Es ist noch früh, ich rede nicht groß über das Spiel, ne? 0-0, 26. Minute gegen Osasuna. Jetzt sag nicht, da gibt es die nächste Verletzung, nachdem vorhin Rodrigo schon raus musste. Ach du meine Güte, jetzt, da wedelt Rüdiger auch bitte nicht. Wer liegt denn da? Militao? Oh je. Also, okay, vor 7 Minuten musste schon Rodrigo runter, unter viel Aufmunterung der Mitspieler. Jetzt liegt der Militao. Ach komm, nicht. Bitte nicht. Bitte. Oh, also wie der. Oh. Ach, so wie der guckt. Wow. Raul Asensio aus der Castilla macht sich warm, nicht Jesus Vallejo. Und ich wollte sowas sagen, so ja, ne, bessere Stimmung als in der Champions League. Man merkt so ein bisschen, dass diese Nachmittagskicks vielleicht mehr Familien, Kinder anlocken, also deutlich mehr Kinder und Familien, wo vielleicht die Stimmung ein bisschen gelassener ist. Also bei Abendspielen, wo vielleicht dann auch prozentual ein bisschen mehr Touristen dabei sind, das gehört dazu, aber so rein von der Stimmung her hatte ich heute schon das Gefühl bisher sehr. Ah, oh, scheiße, ey. Militao liegt da und... Na, ob die Aufnahme es in die neue Folge schafft, ihr werdet es hören. Ja. Ihr merkt, auf eine weitere Aufnahme in Bernabeu hatte ich dann nicht so viel Lust, auch wenn natürlich nur das Spiel 4-0 verdient. Befreiungsschlag, Vini Hattrick und so weiter noch ein bisschen was hergegeben hätte, aber ja. 3 Verletzungen insgesamt in Halbzeit 1 haben einen dann ein bisschen die Laune verdorben. Natürlich überall Militao, erneuter Kreuzbandriss, wenn auch im anderen Knie, also heftig. Ja, aber was ihr jetzt hier hört, ist nicht mehr das Bernabeu. Hier ist die Stimmung genauso gut, wie gesagt, im Bernabeu, das hat man schon gemerkt, es war Nachmittagsspiel, Kinder, Familien, Frauen, das war schon ein anderes Ambiente, als man das so von den Abendspielen kennt, wenn vielleicht auch prozentual mehr Touristen da sind, die eher das Handy hochhalten. Das war, fand ich sehr schön. Ich mag auch Nachmittagsspiele. Jetzt ist aber Abendspiel in Butarque, ein kleines Spiel La Liga. 12.000 sind ja auch fast und vor allem sind ja sehr viele Auswärtsfans, also durchaus im ganzen Stadion verteilt, wurden auch schon hier bei mir auf der Gegend gerade ein paar Sevilla-Fans nicht nur verschmäht, sondern auch rausgeführt. Ja, tatsächlich. Aber was drin im Gästeblock los ist, Chapeau. Wurde sogar mal gezündet. Ich weiß nicht, ob man das Feuertopf dann nennt oder irgendwie. Einfach ein paar Wunderkerzen aneinandergegangen, war schon was los. Ja, soll man nicht machen, aber ist schon, gehört schon irgendwie zu einem Ambient-Passe dazu. Also hier. Leganés, Sevilla-Fans. So kann der Liga auch sein. Chapeau. Ist ja natürlich noch 0-0, 10 Minuten gespielt. Ich tippe ja auf ein schönes 4-4. Also, nee, Butarque auf jeden Fall immer wieder im Besuch wert, auch wenn es mal keinen Sonnenuntergang gibt. Ne, ist halt das 21 Uhr Spiel. Deswegen haben wir den verpasst. Aber ich habe super Pepino gesehen vorm Stadion im zweitkleinsten Fanshop der Liga. Nach Rayo Vallecano natürlich. Aber was man allein schon hier von den Sevilla-Fans sieht, Chapeau, aber ich glaube auch die haben sich gedacht, ey, geiles Fußballwochenende in Madrid, Freitag Rayo, gut, da hat bei mir die Castilla gespielt, Samstag erst Bernabeu, dann Butarque, Sonntag noch in Getafe, das kann man mal mitmachen. Auch wenn, wie gesagt, die hatten ja eigentlich auch eher den Sonntag schon geplant, so war ja ursprünglich die Ansetzung des Spieltags, in Leganés am Sonntag und dann in Getafe am Samstag. Oh ja, ja, ja. Es ist fast passiert für Sevilla. Aber weiter bei 0-0. Na komm. Na komm, ich nehme euch noch kurz was auf. Also hier, letzte Minute in Leganés. Und die führen 1-0 gegen Sevilla. 11 Meter vorhin. Ihr hört, die sind ja ganz gut drauf, ne? Der Aufsteiger gegen Sevilla. Krasses Pferd. Und es geht irgendwie auch in Ordnung. Bei Sevilla war nur gut der Auswärtssupport und da als das Gegentor gefallen ist, auch direkt dann die Direktiva, die Mission-Rufe. Jetzt sehen die da ziemlich konsterniert aus, natürlich die Fans, also gegen die Führung natürlich. Rufe dann hier in Leganés fallen alle. Neben mir sitzt jemand, das ist Daniel. Wer die dritte Halbzeit nach dem Spiel gesehen hat, der weiß, welcher Daniel das ist. Daniel, dir hier ist in Butarque was Besonderes aufgefallen. Was hast du so gesehen?
Ja, dass die Anzeigetafel zur Hälfte mal ausgefallen ist und dass sie alle zwei Sekunden nur schlägt.
Ja, die sagen wir mal so, die Hälfte ist mal weg. Danach ja. Im Tor war es mal kurz ganz dunkel und irgendwie... Ja,
als es schon 1-0 für Leganés stand, war es ungefähr zwei Minuten immer noch 0-0. Ist schon geil.
Ja, unser Nachbar hat auch gesagt, ja, bienvenido al Pueblo, willkommen hier im Dorf. Ist halt alles ein bisschen anders, ein bisschen lockerer. Aber so generell, Daniel Butarque, schon nett, oder?
Auf jeden Fall.
Kann man mal empfehlen. Auch wenn es hier ganz schön frisch wird abends so.
Ja,
deswegen müssen wir auch bald weiterziehen, noch irgendwas futtern suchen. Aber ich dachte, ich erlebe jetzt noch den Schlusspfiff. Aber es kann jetzt wirklich nicht mehr lange dauern. Wir sind hier bei 90 Sekunden. Die Aufnahme da hinten klickert die 90 Minuten vor sich länger hin. Komm, pfeif ab, Arbitro, bitte al final. Mañana Colegio, hombre. Nee, wäre ein krasses Ding, wenn Leganés das natürlich auch gewinnt. Und ja, rutscht Sevilla weiter in die Krise. Letzter Angriff für Leganés hier. Gibt es nochmal den Befreiungsschlag. Da ist er. Die Gurkentruppe kriegt die drei Punkte. Felicidades. Ja, weit bin ich nicht gekommen. Nur in den Nachbarort von Leganés nach Getafe, wie ihr hört. Hier ist ein bisschen was los. Oh, der hat jetzt ja fast die Eckfahne getroffen. Wer ist das? Peres stark. Also ihr hört das Kolosseum. Heißt nicht mal Alfonso Perez, heißt jetzt eigentlich nur noch Coliseum. Hier spielt Girona und das ist dann jetzt auch mal der Abschluss meines Spanien-Madrid-Trips. Ne? Hätte hier vier Erstligaspiele gegeben, gab es auch, aber Freitag-Reihe hat nicht gepasst. Aber Getafe, naja, nimmt man dann doch halt mit, ne? Auch wenn man hier auf der Gegend gerade irgendwie 50 Euro zahlt. Aber ja, ne? Man muss ja hier mal ein bisschen gucken. Ne? Uche, ja. Das ist mal ein Baumstamm. Man sieht hier, Johnny van de Beek, ne, ist dabei. Yankel Herrera hat getroffen, steht 1-0 für Girona. Ist schon, ja, ganz nett. Wenn man jetzt vorher sich nicht lange in Getafe aufhält, dann geht das schon. Nur ein bisschen was so auffällt. Und natürlich Fans sind okay, so eine 5 hinterm Tor. Weiß nicht, lass es 1000 Leute sein, ne. Komisch nur, ihr hört jetzt Daniel zum Beispiel nicht von der Leganés-Aufnahme. Der wollte auch mitkommen. Wir hatten gestern Abend noch geschaut, ob es noch Tickets gibt, aber dann im Ticketshop von Getafe heißt es, ja, die nächsten Spiele werden bald angezeigt, also gab es dann auf einmal keine Tickets mehr und wir dachten, naja, das wird doch nicht ausverkauft sein. Jetzt ist hier trotzdem irgendwie noch jeder fünfte Platz frei, also auch wieder ein bisschen wild, ne, typisch spanisch, ne, Getafe vielleicht auch und trotzdem gibt es auch bei dem Stadion ein bisschen was zu erzählen, ein bisschen was wisst ihr natürlich schon. Vielleicht wisst ihr noch nicht, dass die Lautsprecher ganz schön kratzen können, dass die Flutlichtanlage ganz schön blenden kann. Also man sitzt hier so genau zwischen den beiden und boah, ja, so eine Sonnenbrille würde ich schon nehmen abends um 10. Ah, da Uche hat auch mal wieder gefault. Naja, so ist das jetzt, ne? Nicht die ganz spektakuläre Aufnahme. Und mal gucken. Girona führt 1-0, 52. Minute. Da hinten wachen mal wieder ein paar Getafe-Fans auf. Ah, siehst du. Na also. Das wird Alex nicht hören wollen. Oh, siehst du, habe ich mir doch gedacht. Torres Wette, ja. Na, wisst ihr noch, Getafe Torres? Das ist doch der Präsident. Genau. Hier Getafe auch kritische Stimmen, wie schon gestern bei den Sevilla-Fans. Auch die haben gesungen, Directiva, Dimission, also Vorstand zurücktreten. Hier Getafe hat man noch mehr gehört, also konnte man den Gesangsschatz aufrüsten. Hasta luego, somos, hasta luego, uns geht's auf den Sack und Getafe, somos nosotros, wir sind Getafe. Ja, hier scheint man auch mal unzufrieden zu sein. Torres Wette, ja. Wow, krass. Das ist mal ein Statement. Und das, obwohl es eigentlich heute ähnlichen Rumpelfußball typisch Bordalas halt gab, aber boah, die machen schon echt viele dumme Fehler, viele dumme zu viele Fouls, wo sie zu hart reingehen, Ecken, die einfach viel zu weit ausfallen. Das ist schon, wird schon auch wie auf eine verdiente 0-1-Niederlage hinauslaufen. Das ist die 88. Minute, da mache ich jetzt nicht viel weiter, denn da wird es schon, glaube ich, dabei bleiben. Dafür kam da dann zu wenig von Getafe. Und wie gesagt, zu viel Rumpelfußball hier in der, im Kolosseum, was auch ein bisschen eine Burg sein könnte. Es gibt so einen Burggraben hier um das Spielfeld rum. Das wollte ich euch noch erzählen, auch irgendwie witzig. Also hier, wenn du hier Blitzer werden willst, musst du auf die Haupttribüne. Da ist kein Graben, ansonsten hier so, so geht so gute 2 Meter runter. Brian Chiel spielt auch. Naja, also Getafe hat man die voll. Und das war es jetzt wirklich. Wahrscheinlich auch mit der Folge. Danke fürs Einschalten und bis nächste Woche. Ah, mal gucken, ist der Länderspielpause. Erstmal zurück nach Deutschland für mich. Und dann wird die Folge eh spät aufgenommen. Aber wenn ihr das jetzt hört, dann haben wir es geschafft. Also, servus!